Ein Geschenk Gottes. Ich habe mich einmal mit einer Kellnerin darüber unterhalten, wie schön es ist, in Florida zu leben, besonders in der kalten Jahreszeit. Die junge Frau kam aus dem Norden, meinte aber, nichts würde mich dazu bewegen, wieder in den Norden zu ziehen, auch wenn es mich das Leben kostet. Ich antwortete, an diesem Punkt sind wir wohl unterschiedlicher Meinung. Ich würde auch nur ungern wieder in den Norden ziehen, aber wenn es um die Rettung meiner Seele ginge, würde ich nicht zögern zu gehen. Wir benutzen manchmal Ausdrücke wie, auch wenn es mich das Leben kostet, und meinen es nicht ernst. Ich wage zu behaupten, dass die meisten, die so etwas sagen, nicht über die eigentliche Bedeutung ihrer Worte nachdenken. Sie treffen keine Aussage über ihr Leben, sondern verwenden einfach einen umgangssprachlichen Ausdruck. Aber im 17. Jahrhundert war es den Menschen sowohl innerhalb der Kirche als auch in der breiteren Kultur wichtig, über die Errettung ihres Lebens oder, um genau zu sein, ihres ewigen Lebens nachzudenken. Das wird im Westminster-Bekenntnis deutlich, in dem die biblische Sicht auf die Erlösung ausführlich erklärt wird. In Artikel 14 des Bekenntnisses wird die Hauptvoraussetzung für Erlösung besprochen. Die Überschrift dieses Artikels lautet »Vom rettenden Glauben« und beginnt mit den folgenden Worten. Die Gnadengabe des Glaubens, wodurch die Erwählten befähigt werden, zum Heil ihrer Seelen zu glauben, ist das Werk des Geistes Christi in ihren Herzen. Schau dir die ersten vier Wörter ganz genau an. Das Bekenntnis spricht nicht nur vom Glauben, es ist von der Gnadengabe des Glaubens die Rede. Der Glaube wird als Gnadengabe bezeichnet, weil er uns von Gott geschenkt wird. Wir können ihn uns nicht erkaufen, verdienen oder sonst irgendwie aneignen. Die gängige Definition von Gnade in der Theologie ist das unverdiente Wohlwollen Gottes. Der Glaube ist also Ausdruck der Gnade Gottes. Vereinfacht gesagt, diejenigen, die gerettet werden, werden zum Glauben befähigt. Der Glaube ist keine menschliche Leistung. Der gefallene Mensch kann in seinem Zustand gar nicht glauben. Das ist der Knackpunkt, der kontroverse Diskussionen auslöst. Auf der einen Seite setzt Gott den Glauben voraus, auf der anderen Seite lehrt uns die Schrift, dass niemand glauben kann, es sei denn, Gott befähigt ihn auf übernatürliche Weise dazu. Gib mir, was du verlangst. Das führt uns zu einer Kontroverse zwischen dem Häretiker Pelagius und Augustinus von Hippo. Augustinus schrieb in einem Gebet, »Gib, was du verlangst und verlange, was du willst.« Pelagius war mit dem ersten Teil des Gebets nicht einverstanden. Er fragte, »Warum bittest du Gott darum, dir etwas zu geben, was er von dir verlangt?« Im Wesentlichen sagte er damit, wenn Gott etwas von einer Person verlangt, dann muss die Person, wenn Gott gerecht ist, diese Voraussetzung aus eigener Kraft erfüllen können. Sonst wäre Gott ungerecht. Weil Gott von den Menschen Vollkommenheit verlangt, folgerte Pelagius, dass der Mensch auch die Fähigkeit haben muss, ohne jegliche Unterstützung durch göttliche Gnade Vollkommenheit zu erlangen. Augustinus meinte hingegen, wir können Gott nicht gefallen, wenn Gott uns nicht hilft, seinen Anforderungen gerecht zu werden. Ihr Streit drehte sich um die Lehre der Erbsünde. Nach Augustinus richtet Gott seine Forderungen an gefallene Menschen, die eine verdorbene Natur haben und nicht aus sich selbst heraus Glauben produzieren können. Bevor Adam in Sünde fiel, war er fähig, ohne göttlichen Beistand zu glauben. Augustinus zufolge haben Menschen diese Fähigkeit durch den Sündenfall verloren, sodass die Gnade eine unerlässliche Voraussetzung ist, damit wir Gottes Anforderungen erfüllen können. Die Theologie des Westminster-Bekenntnisses entspricht genau der Ansicht von Augustinus. Das Bekenntnis beruft sich auf Augustinus und die Kirche im Laufe der Jahrhunderte und besagt, der Glaube, der nötig ist, um Gott zu gefallen, kann nicht aus unserer eigenen Kraft heraus produziert werden. Um einen rettenden Glauben zu haben, muss der Heilige Geist die Gesinnung unseres Herzens ändern. Die reformierte Theologie spricht von der Ordo Salutis, der Heilsordnung, womit die logische Abfolge der Ereignisse gemeint ist, die eintreffen müssen, damit eine Person gerettet wird. Zum Beispiel sprechen wir davon, durch den Glauben gerechtfertigt zu werden. Das heißt, dass der Glaube eine Voraussetzung für die Rechtfertigung ist. In der Reihenfolge der Erlösung kommt also der Glaube vor der Rechtfertigung. Glaube ist nicht die Frucht der Rechtfertigung, sondern Rechtfertigung ist die Frucht des Glaubens. Aber was kommt vor dem Glauben? In der Ordo Salutis kommt vor dem Glauben die Wiedergeburt. Wenn wir davon sprechen, wiedergeboren oder von Neuem geboren zu werden, meinen wir damit das Eingreifen Gottes, des Heiligen Geistes, der auf übernatürliche Weise die Gesinnung unseres Herzens verändert. In unserem sündigen, gefallenen Zustand haben wir dem Alten Testament zufolge steinerne Herzen und das Verlangen, nur Böses zu tun. Vergleiche Hesekiel 11, 19 bis 20 und 1. Mose 6, Vers 5. Auf ähnliche Weise lesen wir im Neuen Testament, dass wir geistlich tot sind. Vergleiche Epheser 2, 1. Die Wiedergeburt passiert, wenn der Heilige Geist eine geistlich tote Person geistlich lebendig macht. Das Ergebnis ist ein Herz, das für Gott schlägt, wo es vorher Gott gegenüber kalt war. Davon sprach Jesus, als er zu Nikodemus sagte: Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Johannes 3, 3 und 5. Jesus sagt damit: Im Menschen muss vorher etwas passieren, bevor er das Reich Gottes sehen und in das Reich Gottes kommen kann. Diese Notwendigkeit, von der Jesus spricht, ist die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Wiedergeburt bedeutet, nochmals geboren zu werden. Sie ist ein Neuanfang, eine neue Schöpfung. Wir werden körperlich lebendig in diese Welt hineingeboren, sind aber geistlich tot. Um geistlich lebendig zu werden, brauchen wir das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes in unseren Herzen. Die gängige evangelikale Auffassung ist, dass man Glauben braucht, um wiedergeboren zu werden. Daher hört man oft, der Glaube käme vor der Wiedergeburt. Diese Idee impliziert, dass wir in unserem gefallenen Zustand, während wir noch im Fleisch und Tod in Sünden und Übertretung sind, trotzdem glauben können, um dadurch neu gemacht zu werden. Diese Vorstellung widerspricht aber allem, was das Neue Testament über die Wiedergeburt zu sagen hat. Uns selbst überlassen würden wir uns in unserer geistlichen Leblosigkeit niemals den Dingen Gottes zuwenden. Wie Jesus sagt: Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Johannes 6, 65. Der entscheidende Grund, warum manche Menschen mit Glauben auf das Evangelium antworten und andere nicht, ist, dass einige und andere nicht durch den Heiligen Geist von Neuem geboren wurden. Der schwierige Aspekt dieser Lehre besteht darin, dass der Heilige Geist nicht jeden erneuert. Für viele Menschen ist das schwer zu akzeptieren. Wenn der rettende Glaube ein Geschenk des Heiligen Geistes ist und Gott dieses Geschenk für die Erlösung verlangt, warum schenkt er ihn dann nicht jedem? Glaube verlangt Erwählung. Das bringt uns zu der Lehre der Erwählung. Im Artikel »Vom rettenden Glauben« im Westminster-Bekenntnis wird im ersten Satz die Verbindung zur Erwählung hergestellt. Die Gnadengabe des Glaubens, wodurch die Erwählten befähigt werden, zum Heil ihrer Seelen zu glauben, ist das Werk des Geistes Christi in ihren Herzen. Dieser Satz impliziert, dass nicht jeder befähigt wird, zu glauben, sondern nur diejenigen, die Gott dazu bestimmt hat. Das ist der Kern der Erwählungslehre. Als Paulus diese Lehre der Gemeinde in Rom erklärte, rechnete er mit einer frustrierten Reaktion. Er schrieb: Was sollen wir denn hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne. Römer 9, 14. Wir müssen uns bewusst machen, dass Gott beschlossen hat, denjenigen Gnade zu erweisen, denen er Gnade erweisen möchte. Er ist nicht dazu verpflichtet, seine Gnadengaben allen Menschen gleichermaßen zukommen zu lassen. Vergleiche 2. Mose 33, 19 und Römer 9, 15. Die größte Barmherzigkeit zeigt Gott uns darin, dass er uns Glauben schenkt. Epheser 2 ist einer der wichtigsten Bibeltexte zu diesem Thema. Paulus sagt zu Anfang des Kapitels: Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Epheser 2, 1-3. Der Apostel sagt damit, dass Christen zwar ihre sündige, verdorbene Natur mit der gesamten Menschheit gemeinsam haben, sie haben jedoch das unglaubliche Geschenk Gottes empfangen, lebendig gemacht zu werden. Dadurch wurden sie davon abgebracht, in den Begierden des Fleisches zu wandeln und den Willen des Fleisches zu tun. Mit anderen Worten, Gläubige wurden erlöst, als sie noch tot und von Natur aus Kinder des Zorns waren, genau wie alle anderen. Dann schreibt Paulus weiter: Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat mit seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Die Verse 4-7. Und schließlich schreibt Paulus: Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Vers 8. Es gibt kontroverse Diskussionen darüber, was mit »das nicht aus euch« gemeint ist. Was ist nicht aus uns? Die Gnade oder der Glaube? Viele Christen sagen: Ich sehe ein, dass ich ohne Gnade keinen Glauben haben kann, und Gnade kommt offensichtlich nicht von mir, sondern von Gott. Also benötigen wir Gottes Gnade, aber der Grund, warum manche Menschen gerettet werden und andere nicht, liegt darin, dass manche Ja zu Gottes Angebot der Gnade sagen, während andere es ablehnen. Manche interpretieren diesen Abschnitt also, als seien wir gerettet, weil wir die von Gott angebotene Gnade angenommen haben. Doch was ist nun wirklich mit »das nicht aus euch« gemeint? Gnade oder Glauben? Nach den Regeln der griechischen Grammatik gibt es nur eine mögliche Antwort auf diese Frage. In der grammatischen Struktur des Textes ist das Bezugswort für »das« das Wort »Glaube«. Der Apostel sagt, dass wir aus Gnade durch den Glauben gerettet werden und dass dieser Glaube, durch den wir gerettet werden, nicht aus uns selbst kommt, sondern ein Geschenk Gottes ist. Wenn wir über den Reichtum der Barmherzigkeit Gottes nachdenken, durch die wir erlöst wurden, und bedenken, dass sogar der Glaube, durch den wir gerettet werden, nicht aus unserer Kraft und unserem Willen entstand, sondern das Ergebnis göttlichen Eingreifens in unser Leben ist, sollten wir in Dankbarkeit und Ehrerbietung auf die Knie fallen. Letztendlich haben wir alle die gleiche Geschichte. Wir wissen, dass wir Christus nicht aus unserer menschlichen Natur heraus angenommen haben. Wir wissen, dass das Werk des Heiligen Geistes in uns nötig war, um von Feinden Gottes zu Freunden Gottes zu werden. Er hat uns lebendig gemacht und uns Glauben geschenkt, durch den wir auf Christus vertrauen.